darf euch begrüßen, auch von mir, egal ob hier oder unsere Freunde in der Ferne, egal ob auch in Schwäbisch Gmünd oder wo ihr auch immer in Deutschland sitzt oder auch im Ausland. Ich darf euch begrüßen, dass wir gemeinsam das Wort Gottes anschauen dürfen. Ich habe in der Vorbereitung diese Woche eine Ausrichtung im Herzen gehabt, die ich mir von Paulus abgeguckt habe. Da spricht er darüber, ob es besser ist zu sterben oder nicht zu sterben. Und er sagt, wenn ich doch hier bin, dann habe ich das eine Anliegen, ich möchte zur Förderung und zur Freude im Glauben da sein. Ich möchte, dass euer Rühmen in Christus Jesus überreich wird. Und das ist mein Anliegen heute. Ich lebe offensichtlich, das heißt, ich darf nicht bei Christus sein. Deswegen möchte ich mich heute investieren in euren Glauben, in eure Freude im Glauben, in euer Rühmen in Christus, dass ihr wirklich Christus groß macht mit eurem Leben, mit euren Worten. Und dazu darf die Predigt dienen und ich möchte nochmal die Predigt mit Gebet einleiten. Jesus, wir haben dein Wort aufgeschlagen. Wir haben deinen Geist, der ausgegossen ist seit Pfingsten und der mächtig wirkt in dieser Welt. Und wir haben dich gebeten, dass du auch heute hier wirken möchtest. Und all das basiert auf Grundlage von deinem Wort. Und so bitten wir dich, lass dein Wort heute in der Gnade zum Leben, zur Liebe zu dir wirken. Dein Wort ist das Einzige, was es vermag. Wir danken dir, dass du dieses Gebet erhören wirst, weil so ist dein Plan, so hast du es verheißen. So dürfen wir mit Glauben und mit Zuversicht dein Wort hören. Danke, Jesus, dass du gnädig, treu und gut bist und Gefallen daran hast, dein Leben, dich selber zu verschenken an dein Volk und all die, die von dir erwählt sind. So bitte ich dich, erbarme du, schenk du Glauben, mehr du den Glauben. Amen. Stellt euch vor, ihr seid in den Alpen unterwegs, seid spazieren, seid wandern und ihr beobachtet vor euch, so 50 Meter vor euch, da läuft ein Großvater mit seinem Enkelchen und das Enkelchen stupst den Großvater an und sagt, Opa, was ist das da hinten? Und der Großvater guckt sich um und sieht, ah, du meinst die Tiere da? Das Kind, ja, ja, genau die Tiere. Der Großvater guckt sich an und sagt, weißt du, ich bin mir nicht ganz sicher, entweder das ist ein Bär, es ist eine Katze, oder es ist ein Affe. Was denkt ihr? Ihr lauft ein paar Meter weiter hinten, habt dazugehört. Was denkt ihr? Denkt der Großvater, du bist wohl in die Jahre gekommen, oder? Nicht mehr ganz fit. Und das Kindchen guckt den Großvater verwirrt an. Und der Großvater sagt, doch, doch, genau das meine ich. Verwirrt, oder? Komisch, was der Großvater antwortet. Und manchmal sind Bibeltexte genau so, wo wir denken, komisch, Paulus, was hast du dir wohl gedacht? Wenn wir auf der Bibelschule so eine Argumentation aufschreiben würden, unser Dozent würde unterschreiben, herzlichen Glückwunsch, Ruben, das darfst du nochmal versuchen. Und ich habe möglicherweise einen solchen Text heute dabei, den wir gemeinsam anschauen wollen, und zwar in Apostelgeschichte 13, die erste Missionsreise von Paulus. Er kommt durch Pelsidien durch, geht am Samstag, am Sabbat in die Synagoge in Antiochia, hört sich dort die Predigt an oder die Schriftlesung. Und dann der Synagogenvorsteher fragt ihn, Paulus, Barnabas, wollt ihr auch ein Wort der Ermahnung an uns richten? Und Paulus steht auf, spricht die Juden und die Gottesfürchtigen dort an und sagt, ihr kennt die Geschichte Israels. Sie waren versklavt unter Ägypten. Gott hat sie durch die Wüste hindurch ertragen, hat sie in das verheißene Land gebracht durch Josua. Dort haben sie das Land eingenommen, dann gab Gott ihnen Richter, dann gab er ihnen irgendwann Saul und dann gab er ihnen David. Und er sagt hier, und nachdem er ihn, Saul, verworfen hatte, erweckte er ihnen David zum König, welcher er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen, der all meinen Willen tun wird. Und über David dann hin zu Johannes dem Täufer kommt Paulus zu Jesus Christus. Er beschreibt sein Leben. Er beschreibt, dass ihn die Obersten in Jerusalem durch Pilatus getötet, geschlachtet haben, dass Jesus aber auferstanden ist. Und die Zusammenfassung von Paulus ist, durch diesen Jesus, durch den Glauben an Jesus, habt ihr Erlösung. All das, was ihr versucht, durch das Gesetz zu erarbeiten, bekommt ihr durch den Glauben an Jesus. Und in dieser Predigt legt Paulus einen Schwerpunkt und sagt, okay, die Auferstehung, diesen Aspekt, der ist vielleicht nicht ganz einfach für euch zu verstehen. Aber schau, ich habe euch zwei Bibelstellen mitgebracht und dann anhand von diesen möchte ich es euch erklären. Und das tut er in Vers 32 bis 36 und die möchte ich uns lesen. Und wir verkündigen euch die gute Botschaft, das Evangelium, von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte. Wie er auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das ist Weihnachten. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat, sodass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehre, hat er so ausgesprochen, ich werde euch die zuverlässigen, heiligen Güter Davids geben. Noch ein zweiter Beleg. Deshalb sagt er auch an einer anderen Stelle, du wirst nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Das eine ist Psalm 16, dieses zweite, und das andere ist Jesaja 55. Und diese Vers 34, den möchte ich mit euch anschauen und dann mit der These reinstarten. Beim ersten Lesen, so bin ich darüber gestolpert, ist das nicht groß anders wie der Großvater in den Alpen, der irgendwie komisches, wirres Zeug redet. Lasst uns diesen Vers 34 anschauen. Da sagt er, dass er, das heißt Jesus, aus den Toten, also dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt hat, sodass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehre, hat er so ausgesprochen, ich werde euch die zuverlässigen, heiligen Güter Davids geben. Das ist die Aussage von Paulus. Was hat es damit zu tun, dass Gott euch, wer auch immer das ist, also einer Mehrzahl an Menschen, möchte er zuverlässige heilige Güter Davids geben? Und darin sagt Paulus, das bestätigt die Auferstehung Jesu. Vielleicht tatsächlich ein bisschen wirr. Paulus, was denkst du? Paulus, wir wissen, du bist inspiriert, ja? Wir wissen, alles, was du verkündigst, geht von Christus und nicht das Evangelium. Aber Paulus, so ging es mir. Ich verstehe nicht, was willst du sagen, Paulus? Es gibt bessere Stellen. Psalm 16, das machst du danach gleich, also du kennst sie. Ich löse geschwind die Geschichte vom Vater auf, weil wenn ich, wie beim dem Großvater, die Geschichte nicht dumm war, sondern sehr, sehr clever, so ist es auch hier sehr, sehr clever und das Evangelium. Was hat Bär, Katze und Äffchen miteinander zu tun? Der Großvater hat Murmeltiere gesehen. Und zwar Murmeltiere, das sind kleine Tiere, die sich im Boden vergraben, da ihre Höhlen haben und die dann schön pfeifen können. Und die heißen, in der Fachsprache heißt der Mann von dem Murmeltier heißt Bär. Die Frau heißt Katze und die Kinder heißen Affe. Keine Ahnung, wie die Fachleute da drauf kommen, aber es ist tatsächlich so. Habe ich auch erst diese Woche gelernt. Wir können es uns vorstellen wie beim Hund, Rüde und Hündin. So ist es hier. Bär, Katze und Affe. Ihr braucht euch jetzt nicht die ganze Zeit Gedanken machen, was heißt das wohl? Der Großvater in dieser Geschichte hat sehr, sehr clever geantwortet, oder? Weit cleverer wie wir, die wir hinterhergelaufen sind. Und das ist das Gleiche bei Paulus. Paulus hat sich was Gutes dabei gedacht. Und was wir hier heute uns anschauen wollen, wird das Evangelium von Jesus Christus sein. Genau. Also, Vers 34. Paulus sagt, indem dass ihr oder euch diese zuverlässigen oder gläubigen heiligen Güter Davids, indem dass ihr das bekommt, darin wird die Auferstehung Jesu bestätigt. So die Aussage von Paulus. Es sind mehrere Fragen offen. Zum einen mal der Zusammenhang, das habe ich angesprochen. Zum anderen, wer ist dieses euch? Sind es die Juden vor Ort? Ist es eine andere Gruppe? Das werden wir heute immer wieder quasi so nebenher uns anschauen wollen. Und die größere Frage, Paulus, was sind zuverlässige, heilige Güter Davids? David, Person ist nicht so schwierig, das ist der König David. Aber was sind zuverlässige, oder wir könnten übersetzen, treue oder gläubige, heilige Güter? Ich möchte mit euch das Zitat anschauen. Wenn wir so einen Text nur suchen, dann ist es hilfreich, ins Alte Testament zurückzugehen und uns dort anschauen, was hat Paulus als Hintergrund von diesem Text. Das ist in Jesaja 55, Vers 3. Ich möchte diesen Text mit uns gemeinsam anschauen und uns von Jesaja erklären lassen, was ist die Grundlage dessen, was Paulus gedacht hat. Der Vers 3 ist unser Zitat, das Paulus heranzieht. Ich möchte aber die Verse 1 bis 5 lesen. Da sagt Jesaja im Wort Gottes: Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser, die ihr kein Geld habt. Kommt, kauft, esst, ja kommt, kauft ohne Geld, ohne Kaufpreis, Wein und Milch. Was wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich an Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört, und eure Seele wird leben. Und ich will euch einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den zuverlässigen Gnaden erweisen an David. Siehe, ich habe ihn zu einem Zeugen für Völkerschaften gesetzt, zum Fürsten und Gebieter von Völkerschaften. Siehe, und jetzt spricht er diesen David an, siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, die dich nicht kennt, und eine Nation, die dich nicht kannte, wird zu dir laufen wegen des Herrn deines Gottes und des Heiligen Israels, denn er hat dich herrlich gemacht. Das Zitat, wir sehen, Paulus baut es ein bisschen um, aber ich denke, wir dürfen es in Vers 3, ist nicht schwierig, den Bezug zu erkennen. Ich möchte in Vers 1 einsteigen. Es ist, oder Vers 1 und 2, dieser Aufruf, den Lukas heute schon eingeführt hat: kommt und esst. Wir sind in Johannes 6, hast du gelesen, wir werden nach Johannes 7 uns anschauen. Kommt und esst, diese Einladung von Gott an den Menschen. Kommt und esst zum Wasser für die, die sagen, ich bin durstig. Es geht hier nachher um seelisches Leben, also um geistliches Leben, nicht um Leben, ich durste hier auf dieser Erde. Das ist ein Abbild davon, wenn ihr Durst habt. Aber die sagen, in meinem Leben, ich dürste jetzt danach, satt zu werden in meinem Leben, sagt das Wort Gottes hier, kommt und esst und trinkt. Und nicht Wasser allein, sondern Wein und Milch. Wein und Milch zum Beispiel in Joel 4, Vers 18, ein Bild dafür, für die Überreichtum dessen, was Gott gibt. Da ist davon die Rede, dass die Berge voll Most überfließen werden. Einfach ein Reichtum Gottes. Oder wie es hier sagt, eure Seele labe sich am Fetten. Das Fette auch dieser Ausdruck für den besten Teil vom Fleisch. Wir mögen es heute anders, aber damals wirklich den Reichtum und das Wertvollste. Vielleicht vergleichbar, ein schlechter und ein schwacher Vergleich wie einem Brunch. In heutigen Zeiten, wenn wir uns treffen, sagen wir um 9 Uhr treffen wir zum Frühstück und nehmen uns Zeit bis um 12 und dort um 1. Ausgiebig frühstücken, es genießen, die Gemeinschaft mit den Leuten zu reden, sich auszutauschen. Ein kleiner Vorgeschmack für das, was Gott hier verheißt, für das, was er anbietet und sagt, kommt und esst. In Johannes 6, dieses Kapitel, ist Lukas vorher angesprochen hat, fragen die Pharisäer, ja Jesus, wie sollen wir das essen? Er spricht davon, ihr dürft mich essen. Wie sollen wir dich essen? Hier der Text erklärt es uns. Vers 3, neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört und eure Seele wird leben. Essen hat was mit Hören zu tun. Essen hat damit was zu tun, Jesus zuzuhören, was er sagt, weil er nämlich sagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. In Johannes 7 greift Jesus diese Worte auf und spielt darauf an, nimmt darauf Bezug. Johannes 7, Vers 37 und 9, bis 39. Es ist im Zusammenhang vom Laubhüttenfest am Ende. wo Jesus auftritt und sagt, ich warte noch geschwind, an dem letzten Tag, dem Großen des Festes, stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürste, der komme, er komme zu mir und er trinke. Das ist die gleiche Thematik, wie wir es in Jesaja hatten. Und jetzt erklärt er, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das aber sagt er von dem Heiligen Geist und so weiter. Jesus sagt, hört mir zu. Und was meint er damit? Glaubt diesem Wort, glaubt der Schönheit, die ich euch verkündige, dass es euch gilt, dass das euer Leben ist. Glaubt dem und es wird euch zum Leben werden. Ihr werdet nicht so ein bisschen wassertropfenmäßig, so ein, zwei, drei Tropfen, sondern Ströme werden fließen in großer Zahl. Das verheißt Jesus. Und nicht allein dieses Leben verheißt er, sondern wir gehen zurück in Jesaja. Er verheißt, ich werde einen Bund mit euch schließen. So heißt es hier in Vers 3, Jesaja 55, Vers 3. Neigt euer Ohr, kommt zu mir, hört und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen, getreu den unverbrüchlichen Gnaden erweisen an David. Gott sagt, wenn ihr mir zuhört, wenn ihr dieses Leben in Anspruch nehmt, ich werde euch einen Bund schließen, der ist entsprechend dem, was ich mit David geschlossen habe. Er meint hier diesen Bund, als David sagt, ich möchte ein Haus bauen, ich selber wohne im Tempel, Gott, du wohnst im Zelt, aber Gott, ich will dir ein Haus bauen. Dann sagt Gott, nein, nicht du, sondern einer deiner Nachkommen wird mir ein Haus bauen. Wer das nachlesen kann, möchte 2. Samuel 7, 1. Chronik 16, das sind die Stellen. Gott sagt, ich werde ein Haus bauen, macht mit ihm diesen Bund und verspricht ihm, David, dein Nachkomme wird ewiglich König sein. Und Gott sagt, ich nehme euch dort mit hinein. Ich nehme euch dort mit hinein und schließe einen ewigen Bund. Hier heißt es, einen unverbrüchlichen Bund. Ein Bund, der nicht wie bei Saul schnell zerbricht und sagt, okay, Saul, du warst ungehorsam, sondern der unverbrüchlich ist. Und dann erklärt er diesen Bund. In Vers 4 geht er weiter und erklärt diesen Bund. Siehe, ich habe ihn zu einem Zeugen für Völkerschaften gesetzt. Ein Zeuge, der irgendwas bezeugt. Lassen wir mal hinten angestellt, wir werden es anschauen. Er wird den Heiden, den Nationen wird er Zeuge sein. Und weiter, zum Fürsten und Gebieter für Völkerschaften, also Zeuge und Herrscher wird er sein. Und jetzt wendet Gott seinen Blick und spricht direkt diesen König an. Siehe, du wirst eine Nation herbeirufen, dadurch, dass er sagt, kommt und esst. Du wirst eine Nation herbeirufen, die du nicht kennst. Damals hat er noch keine Beziehung zu ihm gehabt. Eine Nation, die dich nicht kannte. Eine Nation, die keine Beziehung zu dir hat. Die wird dir zulaufen wegen des Herrn deines Gottes und wegen des Heiligen Israels. Die Elberfelder hat hier, sie wird zulaufen. Wir könnten besser übersetzen, sie wird dir zurennen. Es werden Menschen sein, die sagen, ich habe Durst. Und sie werden auf ihn zustürmen und auf ihn zurennen und sagen, gib uns, gib uns. So ähnlich wie die Frau im Jakobsbrunnen, wo Jesus sagt, ich habe dir trinken. Und sie sagt, gib mir. Und sie geht zu ihrer Stadt und sagt, da ist der Messias. Und alle rennen zu ihm und sagen, gib uns auch davon. Und schaut mal, was ist der Grund dafür, dass die Nationen Jesus zurennen werden? Vers 5 sagt es uns, denn, jetzt kommt die Begründung, denn er, Gott, hat dich herrlich gemacht. Das ist die Begründung. Warum zieht es Menschen hin zu Jesus Christus? Weil Gott ihn herrlich gemacht hat. Die Schönheit von Jesus Christus, seine Herrlichkeit, der Ausdruck seines Wesens, das heißt, alle perfekte Eigenschaften von Jesus, das ist die Motivation, warum Menschen zu Jesus kommen. Und das ist die Motivation, und ich glaube, das ist die beste Motivation für Bekehrung oder zur Hinwendung zu Jesus, zu sagen, Jesus, ich sehe, welche Schönheit du hast. Ich möchte bei dir sein. Ich möchte bei dir sein, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Können wir vielleicht vergleichen mit einem frisch verliebten Paar, die sagen, nicht Jesus, oder das sage ich nicht zu meiner Frau, ich möchte bei dir sein, weil ich weiß nicht, weil ich dann was Besseres habe, sondern ich möchte bei dir sein, weil du einfach schön bist, weil einfach die Gemeinschaft mit dir so wunderbar ist. Und das, so sagt es das Wort hier, ist die gute Motivation, sich zu Jesus zu wenden. Wenn wir die Schönheit Jesus sehen, uns zu ihm zu wenden. Was ist diese Schönheit? Hier steht es, der Zeuge und der Fürst, weil Jesus ein Zeuge ist und weil er Weltherrscher ist. Seine Eigenschaften, die er hier unter anderem auf diese zwei hier beschreibt. Dieser Davidsbund, es wird von Zeuge und von Fürst geredet, vielleicht ein bisschen abstrakte Worte. Ich habe mir überlegt, wie erkläre ich euch das? Wie erkläre ich euch und nehme ich euch mit hinein in diesen Davidsbund? Wir haben gesehen, er hat offensichtlich was mit der Auferstehung zu tun. Das hatten wir jetzt in Apostelgeschichte 13. Wir haben jetzt hier den Aspekt des ewigen Bund und des Lebens. Wir sagen mal, ewiges Leben und Auferstehung ist schon mal gar nicht so abwegig, oder? Dass das was miteinander zu tun hat. Aber ganz können wir noch nicht verstehen, wo die Zusammenhänge sind. Und ich habe einen Ausleger gefunden, es ist ein sehr alter Ausleger, auch Paulus kannte diesen Ausleger. Paulus hat den gleichen Ausleger gelesen, das heißt den gleichen Kommentar gelesen für seine Predigt in Antiochia. Und zwar finden wir diesen Kommentar, diese Auslegung im Psalm 89. Ich zeige euch gleich, warum ich glaube, dass Paulus genau den gleichen Kommentar gelesen hat. Dieser Psalm 89, Etam heißt dieser Mensch, der das geschrieben hat, der reflektiert den Davidsbund. Er steht in einer persönlichen Lebenskrise, weil er fragt Gott, was ist los, werden wir uns anschauen. Und dann reflektiert er den Davidsbund und sagt, lass uns mal Gott darüber nachdenken. Er ist im Zwiegespräch mit Gott und sagt, Gott, du hast so gesagt, du hast so gesagt und dann habe ich eine Frage an dich. Schaut mal, was hier in Vers 20 geschrieben steht. Damals redest du in einer Vision zu deinem Gerechten und sagtest, Hilfe habe ich auf meinen Helden gelegt. Ich habe einen Auserwählten erhöht aus meinem Volk. Er meint jetzt hier den Davidsbund. Der Gerechte, das ist David. Ich lese euch Vers 21, ich brauche es euch nicht erklären. Ich habe David gefunden, meinen Knecht. Mit meinem heiligen Öl habe ich ihn gesalbt. Wenn ihr Vers 21 euch anschaut, ihr werdet eine Verweisstelle finden, sofern ihr Verweisstellen habt, in Apostelgeschichte 13. Das ist dieser eine Vers, den ich vorher vorgelesen habe. Vielleicht habt ihr euch gefragt, warum Ruben diesen unwichtigen Vers, weil der aus diesem Psalm entnommen ist. Das ist, warum ich sage, David hat Psalm 89 in der Vorbereitung für seine Predigt, nein, nicht David, sorry, Paulus hat in der Vorbereitung für seine Predigt diesen Psalm gelesen und er zitiert diesen Psalm. Und jetzt erklärt uns Etam diesen Davidsbund. Schaut mal, Vers 26 möchte ich weiterlesen. Er spricht jetzt von diesem einen kommenden König und erklärt uns seine Schönheit. Ich will seine Hand auf das Meer legen und seine Rechte auf die Ströme. Stellt euch vor, Etam steht in Israel. Und was ist das Meer? Das ist das Mittelmeer. Israel, kurz Karte orientieren, von meiner Seite hier, also von eurer Seite hier, das Mittelmeer ist im Westen. Die Ströme, das meint den Euphrat, ist im Osten. Was möchte Etam sagen? Ich möchte die Hand dieses Messias auf die ganze Welt legen. Die ganze Welt wird unter seiner Hand sein. Und dieses Bild Hand auf etwas legen heißt, es gehört mir, da ich habe Herrschaft darüber. Es heißt, ich habe mir aufgeschrieben, alle Welt wird ihm gehören. Und weiter, er wird mich anrufen, mein Vater bist du und mein Gott und der Fels meiner Rettung. Hier ist der Bezug nicht mehr schwierig, spätestens wenn wir Hebräer 1, Vers 5 lesen, wo Jesus sagt, mein Vater bist du, der darauf anspielt und das verwendet. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist dieser eine König David, der kommen wird. Vers 28, so will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Königen der Erde. Das heißt, nicht nur alle Gebiete gehören ihm, sondern alle Macht, weil er ist der Höchste. Wir können anders sagen, du bist Fürst über die Könige der Erde, kennen wir von Jesaja. Du bist Fürst über die Könige der Erde, du bist der Höchste über die Könige der Erde und er ist der Erstgeborene. Und hier beim Erstgeborenen kommen wir in die Richtung Apostelgeschichte 13 zu verstehen. Was hat der Erstgeborene damit zu tun? Ich erinnere euch an die Aussage von Paulus in 1. Korinther 1, Vers 18. Du bist der Erstgeborene aus den Toten. Das hat was mit Auferstehung zu tun hier. Das ist dieser König, wird der Erstgeborene sein. Vers 29. Ewiglich will ich ihm meine Gnade bewahren und mein Bund soll fest bleiben. Er hat alle Gebiete unter sich. Wir haben gesehen, er hat alle Macht unter sich und jetzt er hat die ganze Zeit unter sich. Wir haben drei Aspekte hier: weltweit, über alle Feinde und für alle Zeit. So verheißt es das Wort Gottes. Dieser eine König hat Nachkommen. Das sind diese euch aus Apostelgeschichte, die ich gesagt habe, die lassen wir mal noch offen. Und die werden hier erwähnt in Vers 30 bis 34. Und ich will seine Nachkommen einsetzen für immer und seinen Thron wie die Tage des Himmels. Wenn seine Söhne mein Gesetz verlassen und nicht wandeln meine Rechtsbestimmungen, wenn sie meine Ordnungen entweihen und meine Gebote nicht halten, kurz, wenn sie sündigen, das meint er hier, wenn sie sündigen, die Nachkommen des einen, so werde ich ihr Vergehen mit der Rute und ihre Ungerechtigkeit mit Schlägen heimsuchen. Das ist Züchtigung. Wenn die Nachkommen des einen sündigen, ich werde euch züchtigen. Vers 34, aber meine Gnade werde ich nicht von ihnen weichen lassen und sie nicht verleugnen und nicht verleugnen meine Treue. Wir haben beides. Wir haben, ja, ich werde euch züchtigen und ich werde euch zurechtbringen, aber ich werde niemals meine Gnade von euch nehmen. Ich werde niemals meine Gnade von euch nehmen. In den nächsten Versen, Ethan betont es sehr stark, die Ewigkeit, die ewige Gültigkeit dieses Bundes, und sie wird wichtig werden. Vers 35, ich werde meinem Bund nicht entweihen, nicht ändern, was von meinen Lippen hervorgegangen ist. Einmal habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit, wie könnte ich David täuschen? Seine Nachkommenschaft soll ewig sein und sein Thron wie die Sonne vor mir. Wie der Mond wird er feststehen, wird er ewig feststehen. Der Zeuge in den Wolken ist treu. Gott sagt, ich habe es verheißen. David, dein Nachkomme wird ewig sein. Das hängt an meiner Persönlichkeit. Hier steht in Vers 36, ich habe geschworen bei meiner Heiligkeit. Wenn Gott diesen Davidsbund brechen würde, würde er seine Heiligkeit beschmutzen. Dann wäre Gott nicht mehr Gott. Dann wäre Gott nicht mehr heilig. Und was wäre ein Gott, der nicht ein heiliger Gott wäre? Das wäre vielleicht irgendein Götze wie von Rom oder von Griechenland von früher. Aber er wäre nicht mehr der lebendige und einzig wahre Gott. Das heißt, Gott sagt, ich hänge meine persönliche Existenz an den Davidsbund. Und wenn dieser Davidsbund zugrunde geht, dann werde ich selber zugrunde gehen. Und ist das möglich, liebe Gemeinde? Unmöglich, oder? Unmöglich. Wir haben in Vers 38 noch den Zeugen, den kennen wir schon aus Jesaja. Der Zeuge in den Wolken ist treu. In Jesaja haben wir gehört, das ist ein Zeuge für Völkerschaften. Und diese Reflexion Ethams, diese Herrlichkeit und diese Schönheit im Davidsbund, die fasst Ethan zusammen und bespricht es mit Gott. Und Gott sagt, ja, Ethan, du hast mich richtig verstanden. Genau das möchte ich aussagen über den Davidsbund. Und Ethan hat eine sehr schwere Situation. Wir werden es gleich lesen. Er lebt in einer Zeit, wo das Königtum in Jerusalem im Boden liegt. Feinde haben es zerstört. Wir können es nicht genau datieren. Vielleicht ist das Exil gemeint, vielleicht auch kurz vorher. das Königtum in Jerusalem nicht zerstört. Und Etham fragt, Gott bitte, was hatten wir gerade besprochen? Was haben wir gerade besprochen? Und jetzt schau, was sehe ich? Was ist vor meinen Augen? Es ist nur Trümmer und es ist nur Elend. Vielleicht ganz anders, ganz ähnlich wie dein Leben. Du siehst diese Verse, die ewigen und herrlichen Verheißungen Gottes. Und du weißt, Gott, du bist treu, dein Wort hat es verheißen. Aber schau mein Leben an. Schau mein Leben an. Ich sehe nur Trümmer. Ich sehe nur Elend. Schaut mal Vers 39 und die fortfolgenden Verse. Du aber, so fragt Elam Gott, hast verworfen, verstoßen, bist sehr zornig gewesen gegen deinen Gesalbten. Preisgegeben hast du den Bund mit deinem Knecht. So sieht er es und denkt vielleicht, Gott, was ist los? Hast du deinen Bund tatsächlich aufgehört? Hast du wirklich deinen Bund aufgehört? Hast zu Boden geworfen und entweiht seine Krone. Hast niedergerissen alle seine Mauern, seine Burgen in Trümmer gelegt. Es haben ihn ausgeplündert, die des Weges vorübergehen. Er ist zum Hohn geworden, seine Nachbarn. Du hast erhöht die Rechte seiner Bedränger, hast erfreut alle seine Feinde. Auch du hast zurückweichen lassen die Schärfe seines Schwertes und hast ihn nicht bestehen lassen im Kampf. Du hast aufhören lassen seinen Glanz und zur Erde gestürzt seinen Thron und hast verkürzt die Tage seiner Jugend. Mit Schmach hast du ihn bedeckt. Seht ihr diese große Kluft, wie es Etham in seinem Leben empfindet und gleichzeitig das Wort Gottes auf der anderen Seite sagt, so herrlich und so mächtig ist der Davidit, der Sohn Davids. Etham kriegt es nicht hin. Etham steht da und sagt, Gott, ich krieg's nicht hin. Am Ende von seinem Psalm hat er diesen Blick und sagt, Gott, und ich tue nur eins, ich hoffe auf deine Gnade, weil meine Mathematik hört hier auf. Ich verstehe nicht, wie A und B zusammenzukriegen ist. Ich verstehe es nicht. Und er stellt sehr clevere und weise Fragen in Vers 48 und 49. Und diese Fragen helfen uns, Paulus zu verstehen. Etham sagt, gedenke meiner, wie kurz meine Lebensdauer ist. Zu welcher Niedrigkeit hast du alle Menschen erschaffen? Er sagt, Gott, schau mein Leben an, ich persönlich. Ich lebe kurz. Psalm 90, das ist der nächste Psalm, wird sagen, welcher Vers ist es? Vers 10. Die Tage unserer Jahre sind 70 und wenn in Kraft 80. Wir kennen es von Luther, die Tage unseres Lebens sind, ein Mensch lebt 70 Jahre und wenn hochkommt, sind 80. Wir haben einen Bruder Abraham in der Gemeinde, der ist 100. Es ist nicht ewig, das ist nicht ewig. Selbst das ist nicht ewig. Warum? Weil Adam von der Frucht gegessen hat und Gott gesagt hat, wenn du davon isst, du wirst sterben. Und Etham reflektiert und sagt, Gott, und ich sehe das in meinem Leben. Und ich sehe das um mich herum und die ganzen Könige, einer nach dem anderen stirbt dahin. Einer nach dem anderen geht zugrunde. Und Gott, wo ist dein Bund? Wo ist dein Bund? Vers 49, Etham macht sich Gedanken und stellt Gott die Frage, welcher Mann lebt und wird den Tod nicht sehen? Der Christ wird vielleicht sagen, das ist Jesus Christus. Aber nein, das ist nicht Jesus Christus. Jesus Christus ist gestorben am Kreuz. Jesus Christus ist gestorben. Er hat den Tod gesehen. Schaut mal im zweiten Teil. Welcher Mann lebt und wird den Tod nicht sehen, wird sein Leben befreien von der Gewalt des Scheols. Das, liebe Gemeinde, ist Jesus Christus. Er hat sein Leben aus der Gewalt des Totenreiches befreit. Das ist Jesus Christus. Und das ist die Antwort auf Apostelgeschichte. Wenn wir diesen Text nochmal anschauen, uns nochmal in Erinnerung rufen. Paulus sagt, Jesus Christus ist auferstanden, weil der Davidsbund. Dann sagt er verschiedene Sachen. Er hat drei Komponenten in seiner Gleichung. Er sagt zum einen, es gibt einen Davidsbund und Gott hat verheißen, dieser Bund wird ewig sein. Es wird einen ewigen König geben. Weiter hat er verheißen, dieser Bund wird absolut sicher eintreten. Er wird ewig leben und absolut sicher eintreten. Und Gott hat eine dritte Sache verheißen. Ihr werdet alle sterben. Alle Menschen werden sterben. Es führt kein Weg daran vorbei. Und Etam sagt, ich kann es nicht. Und Paulus sagt, das ist genial. Liebe Leute, das ist genial, weil das heißt, es muss einer auferstehen. Wenn alle sterben, dann muss einer auferstehen, damit dieser Bund erfüllt werden kann. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und deswegen sagt Paulus, weil dieser Bund bestehen muss und weil der Messias ewig König sein muss, bedeutet das, einer muss auferstehen. Und das ist der Herr Jesus Christus. Deswegen ist der Herr Jesus Christus in seiner Auferstehung der erste Mensch, der Erstgeborene aus den Toten, der erste Mensch, der ewig lebt, der einen ewigen Dienst erfüllen kann, weil er nicht mehr sterben wird. Es heißt hier in Apostelgeschichte 13, ich werde euch die zuverlässigen Heilsgüter geben. Das heißt, er verheißt nicht, dass der Messias, also er sagt, dass der Bund nicht an den Messias gerichtet ist, sondern er richtet ihn an die Gläubigen. Er wird euch gehören. Das impliziert dann auch, wenn einer auferstanden ist, dann werden viele andere auch auferstehen, weil dieser Bund eben an viele gerichtet ist. Ein Inhalt meiner Predigt ist, die Schönheit des Davidischen Bundes aufzuzeigen, zu zeigen, welche Schönheit Jesus Christus darin hat. Ein zweiterer Nebenaspekt ist, den möchte ich trotzdem aufgreifen, eine Hilfestellung für euer persönliches Bibellesen. Diese Argumentation könnt ihr mitnehmen, wie jedes Mal, wenn ihr Bibel lest und wenn ihr sagt, ich habe im Alten Testament oder im Neuen Testament etwas, das ewig ist. Der Punkt wird immer der gleiche sein. Wenn etwas ewig ist, dann bedeutet das immer, es muss in Jesus Christus erfüllt sein, oder? Weil er der Einzige ist, der Erste ist, der ewig lebt. Das heißt, alles, was im Alten Testament als ewig verheißen wird, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, ewiges Leben, das ist das Offensichtlichste. Ewiges Leben möglich durch die Auferstehung Jesu Christi. Ein ewiges Land möglich durch die Auferstehung Jesu Christi. Ein ewiger Tempel, eine ewige Rettung, ein ewiges Priestertum, ein ewiger Sabbat. Alles möglich und erfüllt in der Auferstehung Jesu. Andersrum, wenn Jesus auferstanden ist und du in Jesus ewig lebst, dann hast du Anteil an all diesen Verheißungen. Dann hast du Anteil an all diesem. Vorher hat der Tod immer verhindert, dass jemand ewig leben könnte, dass jemand daran ewigen Anteil hat. Aber jetzt plötzlich ist dieser Tod überwunden. Ich möchte es euch deutlich machen an Hebräer 7. Wir kennen diese Aussage vom Psalm 110, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Wie kann dieser Priesterbund ewig bestehen? Und das ist das, was ich euch unter anderem mitgeben möchte, in der Auferstehung Jesu Christi, weil Jesus Christus der Erste ist, der ewig lebt. In Hebräer 7, ab Vers 20, bespricht der Hebräerschreiber die Thematik, wie wird ein Mensch hoher Priester? Vers 20, und wie dies nicht ohne Eidschwur geschah, nochmal, und wie dies nicht ohne Eid geschah, denn jene sind ohne Eid Priester geworden. Also er sagt, Jesus wurde ohne Eid eingesetzt, diese aber mit Eid, und jetzt kommt eigentlich der Inhalt. Dieser aber mit dem Eid durch den, der zu ihm sprach, der Herr hat gesprochen und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit. Also genau eben dieser Ewigkeitscharakter. Und weiter, Vers 22, so ist auch Jesus eines besseren Bundes Bürger geworden und jene sind in großer Anzahl Priester geworden. Warum? Weil sie durch den Tod verhindert waren zu bleiben. Philipp Letz hat es neulich in der Jugend gut auf den Punkt gebracht. Sie hatten alle einen Termin. Die hatten einen Termin mit dem Tod. Diese Priester damals konnten nicht ewig leben, weil sie hatten einen Termin mit dem Tod. Aber nicht so der Christus. Ich lese nochmal 23. Und jene sind in großer Anzahl Priester geworden, weil sie durch den Tod verhindert waren zu bleiben. Dieser aber bleibt in Ewigkeit, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher kann er auch die völlig erretten, die sich durch ihn zu Gott nahen, weil er für immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Diese sind gestorben, nicht so der Christus, der lebt für immer. Jetzt hier ein Beispiel vom Priestertum, ich möchte es nicht weiter vertiefen. Und wir haben es in der Apostelgeschichte gesehen, am Beispiel der Auferstehung und des Königtums. Jesus ist der eine ewige König. Ich möchte mit euch jetzt noch weitergehen, nachdem wir gesehen haben, warum Paulus das davidische Priestertum als Beleg für die Auferstehung heranführt, möchte ich euch den Wert und die Schönheit des Königtums noch vertiefen, indem dass wir uns anschauen, was ist denn Inhalt von diesem Königtum? Was würdet ihr sagen? Was fällt euch als erstes ein? Herrschaft, oder? Nicht schwierig. Ist ein Aspekt davon. Und ich werde heute auch nicht alle anführen, aber ich möchte ein paar mit euch heranziehen. Und zwar möchte ich die nehmen aus der Offenbarung. Aus Offenbarung 1, Vers 5. Das ist Teil des Grußes in der Offenbarung. Johannes begrüßt die Gemeinden, sagt ein Gruß von Gott, dem Vater, ein Gruß vom Heiligen Geist und ein Gruß von Jesus Christus. Und das ist Vers 5. Eben der Gruß von Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene aus den Toten und der Fürst über die Könige der Erde. Im Grunde habe ich euch nichts Neues gesagt, oder? Das sind drei Aspekte, die wir vorher schon wiederholt hatten. Jesus Christus ist der treue Zeuge, wir werden uns anschauen, was das bedeutet. Jesus Christus ist der Erste aus den Toten. Nochmal, hier bleiben wir stehen. Er ist der Erste, der Erstgeborene aus den Toten. Das heißt, er ist der Erste, der den Tod überwunden hat. Der gesagt hat, Tod, okay, du stehst hier und hier ist eine Mauer. Weißt du was? Ich gehe durch, stört mich wenig, dass du da bist. Okay, ich werde sterben, ja, aber ich werde auferstehen. Und dann ist da ein Loch in der Mauer. So könnt ihr es euch vorstellen, das ist der Erste. Und die anderen dürfen durchlaufen, die anderen dürfen ihm hinterher, weil dieser Weg durch den Tod jetzt gemacht ist. Er ist der Erste. Und dann ist damit eingeschlossen all dieses Herrliche, was wir vom Heil kennen. Das ewige Leben ist damit eingeschlossen, die neue Welt ist damit eingeschlossen und all diese Aspekte, die dazugehören. Und Jesus ist der Fürst über die Könige der Erde. Das ist tatsächlich einfach die Weltherrschaft, die wir in vielen Aspekten schon angeschaut haben, die möchte ich heute gar nicht so stark betonen. Ich möchte auf den treuen Zeugen eingehen, weil das möglicherweise, zumindest war es so für mich, das ist das Abstrakteste, was wir vielleicht am wenigsten greifen können. Was heißt ein treuer Zeuge? Ein Aspekt davon ist sicherlich, wenn Jesus sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ich habe euch den Vater vorgestellt. Ein weiterer Aspekt gibt uns Johannes selber in den Sendschreiben. Meine Frau hat mir nach der Vorbereitung gesagt, Ruben, dieser Übergang, der wird schwierig. Warum nimmst du die letzte Stelle noch dazu? Hat sie nicht ganz verstanden. Ich habe gedacht, okay, dann lege ich die Karten auf den Tisch. Manche empfinden es schwierig. Meine Frau, vielleicht ist es tatsächlich. Deswegen möchte ich euch erklären, warum ich glaube, dass diese Stelle dazu passt. Und zwar in Offenbarung 3, Vers 14 bis 22. Die Sendschreiben sind so aufgebaut, dass sie in der Anrede jedes Mal einen Aspekt von der Schönheit Jesu aufgreifen. Und diesen einen Aspekt nimmt dann Johannes und sagt, für euch Gemeinde in Laodicea jetzt zum Beispiel bedeutet das, das und das. Das heißt, er nimmt diesen eine Eigenschaft von Jesus und sagt, und diese wende ich jetzt euch in eure Gemeinde an. Was bedeutet das für euch? Und weil ich euch gleich zeigen werde, dass Jesus hier den davidischen König nimmt, um das auszulegen, glaube ich, dass das hier die Anwendung für uns als Gemeinde ist und für jeden Einzelnen. Was bedeutet das, dass Jesus Christus treuer Zeuge ist, Erstgeborener von den Toten und der Fürst über die Könige der Erde? Was bedeutet das für dein Leben? Was bedeutet das? Ich zeige euch geschwind, dass diese ganzen Aspekte hier genannt sind, indem wir Vers 14 lesen. Und dem Engel in der Gemeinde von Laodicea schreibe, dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Wir haben den Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge. Wir haben diesen Zeugen, das ist nicht schwierig, oder? Den Bezug herzustellen. Dann haben wir den Anfang der Schöpfung Gottes. Das ist der Erstgeborene. Ausleger sagen hier, es meint nicht zu sehr im Sinne von Schöpfung Gottes, Gott hat die Schöpfung gemacht, weil das trifft auch auf diese Schöpfung hinzu, sondern eher in dem Sinn, dass ist die Schöpfung, die Gott gehört, auch diese gehört ihm, aber der Aspekt liegt, dass ist die zukünftige Schöpfung, die neue Welt, das neue Jerusalem, den Himmel, wir haben da ganz viele Synonyme dafür und diesen Aspekt betonen sie hier, das ist Jesus Christus, der Anfang oder eben der Erstgeborene aus den Toten. In Vers 21 wird dann beschrieben, dass Jesus auf dem Thron des Vaters sitzt. Das ist offensichtlich die Weltherrschaft. Wir sehen alle drei Aspekte in diesem Sendschreiben verarbeitet. Und jetzt sagt Johannes, und das, liebe Laodicea-Gemeinde, lasst uns mal schauen, was das für euch bedeutet. Jesus Christus sagt zur Gemeinde, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt noch heiß wärst. Also, weil du lau bist, weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Das Bild, das er hier verwendet, ist von Trinken. Möglicherweise Kaffee oder Tee. Je nachdem, was ihr mögt, dürft ihr es raussuchen. Was hat das mit Trinken zu tun? Wer mag lauwarmen Kaffee? Ich selber trinke keinen Kaffee, aber wenn ich die Leute beobachte, heißer Kaffee ist gut. Und dann steht er irgendwann zu lang rum, dann wird er lau, dann bleibt er stehen. Zumindest im Sommer lässt man dann noch ein Weilchen stehen, dann kommt eine Kugel Vanilleeis rein, dann hat man Eiskaffee, oder? Eine gute Sache. Das ist das Bild hier. Jesus sagt, ich finde euch eklig, weil ihr nicht radikal seid. Ihr seid weder heiß noch kalt. Ich finde euch eklig. Ich werde euch ausspeien aus meinem Mund, weil ihr ein laues Christenleben führt. So sagt das zu der Gemeinde hier. Und was bedeutet, ein laues Christenleben zu führen? Vers 17 erklärt es uns. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Bloß oder nackt. Die Gemeinde in Laodicea sagt, schaut mich an, ich bin reich. Ich habe alles, was ich brauche. Und ich brauche nichts. Ich brauche weder für die Vorbereitung von meinen Diensten Hilfe, noch brauche ich im Umgang der Liebe zum Nächsten brauche ich Hilfe. Mein Christenleben, wie ich es lebe, das klappt. Ich habe es im Griff und ich kann das vorantreiben. Meine stille Zeit passt. Ich habe das im Griff. Und Gott sagt, ich finde dich eklig. Ich finde dich eklig, wenn du so eine Herzenshaltung hast. Und weißt du, was noch schlimmer ist? Du denkst, du wärst so und du siehst nicht, so steht es hier, du siehst nicht, dass du elend, bemitleidenswert, arm, blind und nackt bist. So bist du eigentlich. So bist du eigentlich. Du bist bemitleidenswert. Vielleicht, wenn du sagst, mein Christenleben, es passt, dann sagt Jesus Christus, weißt du was, du bist bemitleidenswert. Ziemlich harte Worte. Und hier kommt, in diesem Aspekt des Blindes wird es deutlich, hier kommt die Zeugenschaft Jesu. Ein Zeuge ist der, der etwas beobachtet und dann des anderen mitteilt, oder? Das ist ein Zeuge. Und Jesus Christus sagt, ich sehe dein Christenleben. Und weißt du was, ich sehe es nicht nur, sondern ich teile es dir mit. Ich sage dir das, was du nicht siehst. Ich teile dir mit, wie dein Leben aussieht, wie dein Christenleben ist. Das wäre schrecklich, wenn wir es hier aufhören würden, oder? Jesus Christus geht weiter und sagt, und ich helfe dir. Das ist ein treuer Zeuge. Ich sehe deine bemitleidenswerte Situation und ich weise dich darauf hin und ich helfe dir daraus. Schaut mal Vers 18. Ich rate dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und die Augensalbe deiner Augensalbe deine Augen zu salben, damit du siehst. Ist das nicht wunderbar? Der Jesus sagt, hey, ich sehe deine Situation und ich weise dich darauf hin und ich helfe dir. Ich helfe dir, ich biete dir an. Du bist arm, ich gebe dir Reichtum. Ich gebe dir wirklichen, wahren Reichtum, der vor Gott gilt. Du bist nackt, ich gebe dir wirklich wahre Kleidung, damit man deine Sünde nicht sieht. Eine Vorbereitung habe ich gedacht an den, des Kaisers neue Kleidung. Das kennt ihr, oder? Der treue Zeuge würde zum Kaiser sagen, sorry Kaiser, du wurdest reingelegt. Aber weißt du was? Ich habe dir was zum Anziehen. Du musst dich nicht vor dem ganzen Volk blamieren. Das ist der Herr Jesus. Und Augensalb, ich öffne dir die Augen für deine erbärmliche Situation. Ich öffne dir die Augen dafür. Jetzt, wie wird man reich? Wie wird man reich? Er sagt hier, kaufe von mir. Das heißt jetzt, liebe Leute, bitte guckt, dass ihr Geld kriegt. Erarbeitet euch Geld und dann kommt zu mir und leistet es ab. Das ist nicht das Evangelium, oder? Ich glaube, es ist ganz einfach beantwortet. Ich lese euch 2, 3 Verse. Auf, ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser, die ihr kein Geld habt, kauft und esst, ja kauft ohne Geld, ohne Kaufpreis, Wein und Milch und so weiter. Kennen diese Verse, oder? Haben wir uns vorher angeschaut. Was sagt hier Jesus? Kauf's. An anderer Stelle, oder dann weiter. Hör mir zu. Glaube mir. Glaube ist der Zutritt zu wahrem Reichtum, für wahre Kleider und das Geistliche zu sehen. Glaube dem, was das Wort Gottes dir sagt. Und du hast wirklich wahren Reichtum. Und versuch nicht zu sagen, ich brauche nichts. Ich brauche nichts. Vers 19. Ich überführe und züchtige die, die ich liebe. Im Psalm 89 haben wir gelesen, all die Nachfolger Jesu, die sündigen, die werde ich schlagen. Hier steht, ich werde sie züchtigen, aber ich werde niemals meine Gnade von ihnen nehmen. Und so sagt der Jesus, ich überführe und züchtige all diejenigen, die ich liebe. Es ist ein Liebeserweis Jesu an dich, wenn er dich wieder zurechtführt und dir treu ist. Der treue Zeuge, ich habe für mich aufgeschrieben, damit werde ich am Schluss zusammenfassen, der treue Zeuge ist der Bewahrer für sein Volk. Es ist der König, der auf sein Volk aufpasst und sagt, Vorsicht, meine Lieben, ihr geht falsch. Vorsicht, mein Volk, ihr geht falsch. Guckt doch, ich habe einen besseren Weg für euch. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Schaut mal, dieses alle, das ist doch wunderbar, oder? Alle. Ich habe keinen vergessen, sondern ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Das ist der Herr Jesus, oder? Wir müssen nicht sagen, Herr Jesus, ich weiß, du stehst beim Nachbarn fünf Straßen ums Eck rum und da stehst und jetzt muss ich dich zu mir bringen. Nein, sondern er steht vor deiner Tür. Offensichtlich die Situation, dass Jesus aus dem Leben hinaus verbannt wurde. Und er sagt, tu einfach auf. Tu auf und glaube mir. Wir hatten es vorher, wenn du die Schönheit Jesus siehst, wirst du ihm zulaufen und ihn aufnehmen in dein Leben und ihn einlassen. Und dann gibt es dieses herrliche Mahl. Dieses herrliche Mahl, was hier geschrieben steht, hineingehen, er mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich auf dem Thron und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Das ist die Verheißung, die hier steckt. Wenn du deine Lauheit überwindest, wirst mit Jesus regieren. Das sind die, die Paulus sagt, ich will euch den Gnadenbund Davids geben. Ihr werdet mit herrschen, jetzt in den Geistlichen, jetzt in den Kämpfen des Lebens, im Glauben an Jesus und in Ewigkeit über die ganze Welt mit dem Herrn Jesus, mit ihm zu sein. Wir haben einiges gehört heute und damit möchte ich zusammenfassen, wir haben einiges gehört. Wir sind eingestiegen mit einem komplizierten Text von Paulus. Wir haben ihn verglichen mit einem Großvater, ich erinnere euch nochmal daran, der wirres Zeug redet. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit hineinnehmen, zu zeigen, dass Paulus nicht wirr ist, sondern das, was er verkündigt, das Evangelium ist. Und wenn es komplex ist und wir dann manchmal denken, Paulus, komm, mach's doch einfach für uns. Trotzdem ist es eine Schönheit von Jesus. Wir haben den Herrn Jesus gesehen als einen König, der ewig herrscht. Und dieses Königtum hat er durch seine Auferstehung erlangt. Dadurch, dass er auferstanden ist, ist er der ewige König. Und er ist zum Weltherrscher geworden, zum Fürsten über die Könige der Erde. Er hat alles in seiner Hand. Er ist zum Erstgeborenen aus den Toten geworden. Das heißt, er hat den Weg in die Ewigkeit frei gemacht. Und Jesus Christus ist zum treuen Zeugen, der uns den Vater vorstellt, aber der auf sein Volk aufpasst und sein Volk bezeugt und es so in den richtigen Wegen wandelt.